Was wir wissen, ein Podcast des Wissenschaftsfonds FWF.
Hallo und willkommen zu einer neuen Talkfolge von Was wir wissen. Mein Name ist Thomas Zauner. Hier stellen wir euch Aufzeichnungen von Veranstaltungen des Wissenschaftsfonds FWF vor, während wir an der nächsten Staffel arbeiten. Achtung, das hier ist die letzte Folge von unserer Sommerpause im August. Unsere nächste Staffel startet dann im September. Heute geht es um Social Media. Das ist ja schon fast überall in unserem Alltag. In vielen Ländern wird über ein Verbot von Social Media für junge Menschen nachgedacht. In Österreich gab es kürzlich ein vielbeachtetes Experiment, bei dem SchülerInnen ihr Handy für 3 Wochen abgaben. Das war Thema einer Veranstaltung der Reihe Am Puls. Auf der Bühne waren die Kommunikationsforscherin Katrin Karsay von der Universität Wien, Fabian Scheck, Biologielehrer und Initiator des österreichweiten Handy-Experiments, und Sandra Daubeck, eine Schülerin, die an diesem Experiment teilnahm. Sie diskutierten den gesunden Umgang mit Social Media. ORF-Programmchefin Jasmin Dolati moderierte den Abend. Die Veranstaltung der Reihe Am Puls fand am 21. April 2026 im Kabarett Simpel in Wien als Kooperation zwischen dem österreichischen Wissenschaftsfonds FWF und dem ORF-Radio Wien statt. Viel Spaß beim Hören!
Dankeschön und herzlich willkommen zu einem Radio Wien Wissenschaftstalk am Puls aus dem Kabarett Simpel. Ja, heute wird's spannend. Gleich mehrere Gäste hier auf der Bühne und ein voller Saal mit vielen interessanten Menschen hier und auch interessierten Menschen hier im Kabarett Simpel. Ich begrüße alle, die hier sind. Ich begrüße aber natürlich auch alle, die uns via Radio und dann auch Podcast zuhören. Ich bin Jasmin Dolati und gleich zu Beginn zu unserem Thema liefere ich Ihnen einige Daten und Fakten. Im Durchschnitt verbringen junge Menschen knapp 4 Stunden pro Tag am Handy. Die meiste Zeit davon sind sie in den sozialen Medien und da vor allem über das Smartphone. Ja, wir wissen alle, das Smartphone dient zur Unterhaltung, zur Information, aber auch natürlich zur Kommunikation. Und wir wissen auch alle, das Smartphone ist unser täglicher Begleiter im Alltag, aber natürlich auch im Beruf. Wir haben es immer mit dabei und können es natürlich auch immer einsetzen. Und da sind wir jetzt auch schon bei einem wichtigen Punkt, denn ich glaube, alle hier auf der Bühne sind wir uns da einer Meinung, denn wir wollen heute nicht junge Menschen in irgendein Eck stellen und sagen, die haben ein problematisches Konsumverhalten. Uns geht es eher das Thema einmal von mehreren Seiten anzugehen und auch die digitale Nutzung von uns allen zu beleuchten. Denn gerade auch Erwachsene und vor allem auch sehr viele ältere Menschen verwenden natürlich ihr Smartphone und sind auch in den sozialen Medien tätig. Und da stellt sich schon auch die Frage, inwiefern sind wir denn auch ein bisschen Vorbild oder eben auch nicht? Da wollen wir heute genauer hinschauen. So, was macht also Social Media mit uns? Was macht das Handy mit uns? Und da begrüße ich ganz herzlich alle, die jetzt am Podium sind. Ich darf begrüßen Katrin Karsay. Sie ist Kommunikations- und Unterhaltungsforscherin an der Uni Wien. Herzlich willkommen. Sie verantwortet gerade ein Projekt, das ist unter anderem ein multinationales Aware-Projekt vom FWF zur Darstellung psychischer Gesundheit auf Social Media. Da werden wir auch noch ein bisschen drüber sprechen. Dann begrüße ich auch ganz herzlich Fabian Scheck. Er ist Biologie- und Geologielehrer am Konrad-Lorenz-Gymnasium in Gensandorf. Und er ist auch Initiator, Sie haben es wahrscheinlich schon von diversen Medien gehört, vom Experiment 3 Wochen Handyentzug. Ein Projekt, an dem viele österreichische Schulen, aber nicht nur in Österreich, sondern auch außerhalb von Österreich teilgenommen haben. Herzlich willkommen auch an Sie.
Ja, hallo.
Ja, und dann freue ich mich auch ganz besonders, dass die Schülerin Sandra Daubeck da ist. Sie ist 16 Jahre alt und hat am Handy-Experiment selbst teilgenommen. Und heute wird sie uns über ihre Erfahrungen berichten und was sich vor allem auch seither getan hat. Und dann sage ich an der Stelle auch nochmal ein herzliches Hallo und Willkommen an Christina Matzka von Triple M Markt- und Meinungsforschung. Sie sitzt hier im Publikum und hat im Auftrag von Radio Wien wieder eine sehr spannende Studie zu unserem Thema durchgeführt. Befragt wurden übrigens 500 Wiener und Wienerinnen. Und ja, die Ergebnisse besagen da nehme ich schon einen Punkt vorweg, dass man in Wien sogar noch mehr das Handy benutzt, nämlich täglich 5,5 Stunden. Aber da schauen wir uns nochmal im Detail dann die Ergebnisse an. Ich möchte anfangen mit Herrn Scheck. Er ist ja der Lehrer, der dieses Experiment initiiert hat, der auf die Idee gekommen ist, das zu machen. Und ich muss Sie gleich zu Beginn fragen, gab es denn da für Sie persönlich auch so einen konkreten Moment, wo Sie gesagt haben, jetzt will ich, muss ich dieses Experiment mit den Schülern und Schülerinnen durchführen?
Also guten Abend einmal auch von meiner Seite. So einen ganz konkreten Moment, den gab es tatsächlich nicht, aber es waren so die Erfahrungen, die ich gesammelt habe im Schulalltag. Aber auch die Erfahrungen, die man so familiär sammelt oder die man auch sammelt, wenn man einfach im öffentlichen Raum unterwegs ist. Und da gab es etliche, ich möchte nur ein Beispiel zitieren oder darlegen. Bei uns in der Schule, in den Pausen, ist es so, in der Unterstufe, da gibt es ja jetzt auch die Regulierung, dass man da einfach keine Handys haben. In der Oberstufe zeigt sie sich anders, dass unsere Schülerinnen und Schüler oft in den Klassen, es ist ruhig, es wurdelt gar nicht mehr. Was bei uns in der Schule, und ich unterrichte in einem Gymnasium, da haben wir von 10- bis 18-Jährige ungefähr, da wurdelt es in der Unterstufe, die findet man überall in der Pause, nur nicht in der Klasse, und bei den Großen dreht sich's dann ein bisschen. Und das war unter anderem so ein Motivationsgrund, dass ich mir dachte, na ja, vielleicht sollte man da irgendwas machen. Und Sie haben es eh schon gesagt, ich bin Biologielehrer und ich hatte eben Sandra und Co. oder habe sie immer noch in Biologie. Und in der Klassenstufe arbeiten wir eben zur Abhängigkeit, Drogen, Süchten. Und da hat sie sich einfach angeboten, das einmal auszuprobieren, wie das
ist. Also da ging es eigentlich schon auch um Ihre Beobachtung, dass diese Lebendigkeit und die Kommunikation gefehlt hat in den höheren Klassen.
Ja, auch ja. Das war es, dass man einfach gemerkt hat, diese Interaktion face-to-face hat ein bisschen ist zurückgegangen.
Jetzt müssen wir auch noch ein bisschen reden über die Rahmenbedingungen. Also die Rahmenbedingungen zu diesem Experiment 21 Tage ohne Handy. Wie ist denn das vonstatten gegangen? Helfen Sie uns da ein bisschen, das auch einordnen zu können, wie die Rahmenbedingungen waren?
Genau, also vor einem Jahr, wo wir das erste Mal das Handy-Experiment durchgeführt haben, war es tatsächlich so, dass wir, also es war die 6. Klasse bei uns in der Schule, es waren 3 Klassen dazu eingeladen, das zu machen. Und wir haben gesagt, es wäre ja super, wenn man das tatsächlich probiert, dass man 21 Tage aufs Smartphone verzichtet. Das heißt, das komplett abdreht mit allen Pro und Kontras, die dann auf uns zugekommen sind. Und ja, und wir haben gesagt, die 3 Wochen versuchen wir einfach drauf zu verzichten und Alternativen zu finden. Und das war eigentlich in der Vorbereitung der größte Stolperstein, einfach herauszufinden, okay, warum ist es so schwer, drauf zu verzichten und was könnte man sonst machen? Und uns war halt ganz wichtig, oder auch mir in der Schule, aber auch meinen Kolleginnen und Kollegen, dass wir es gut mitbegleiten, dass wir das gemeinsam machen. Also es war ein Projekt der Schulgemeinschaft. Und ja, ich habe selber mitgemacht und Kolleginnen und Kollegen von mir eben auch. Und so hat es eigentlich
begonnen eigentlich, ja. Und wie waren dann, also wie hat man es dokumentiert? Man hat ja auch dann die Ergebnisse ausgewertet. Wie war das?
Also wir haben ja, zum einen war die Begleitung eben mit Lisa Gardenstetter von Doc1 und ORF-Team. Die haben das eben über die Doc1 begleitet. Wir hatten dazu aber Schülerinnen und Schüler, die Tagebücher geführt haben, also selber mitgeschrieben. Für die, die das eher nicht so toll war, mitzuschreiben, gab es die Möglichkeit, so ein Videotagebuch zu führen. Und wir haben noch dazu befragt mit wissenschaftlichen Fragebögen, standardisierten aus der Psychologie. Der Oliver Scheibenbogen vom Anton-Brocksch-Institut hat uns da super unterstützt. Und da hatten wir eben 3 Testzeitpunkte und haben da auch viele Erkenntnisse gewonnen.
Also spannend. Wir schauen uns dann im Detail das alles nochmal an. Ich wollte nur auch mal am Anfang, damit wir wissen, wovon die Rede ist, ja, sonst steigt man zu schnell ins Thema ein und das finde ich spannend. Sandra, Du hast mitgemacht, ja, warst eine von den Schülerinnen, die gesagt haben, okay, ich mache mit. Erzähl uns doch mal, wie so der Beginn war, als diese Idee aufgekommen ist, 21 lange Tage und Nächte ohne Handy zu sein. Was waren deine Gedanken zunächst einmal?
Also am Anfang war es direkt so, nein. Also alle haben sofort gesagt, nein, da machen wir sicher nicht mit. Die genauen Worte von einer Mitschülerin waren, Herr Professor, Sie können das gerne machen und erzählen Sie uns dann, wie es war.
Kann ich mir gut vorstellen, ja.
Dann auf jeden Fall, wir haben dann wirklich einen Monat in Biologie alle Stunden in der Woche dafür gebraucht, dass uns der Herr Professor quasi überredet hat, da wirklich mitzumachen. Und dann am Schluss haben wir aber schon gesagt, ja, eigentlich, es wäre schon schlau mitzumachen, weil wir dann selber auch einfach wissen wollten, wie geht's uns dann, weil wir auch sehr viel über Entzugserscheinungen geredet haben. Und dann haben wirklich fast alle mitgemacht und darauf sind wir auch sehr stolz.
Mhm. Also am Anfang großes Skepsis. Dankeschön für die ehrlichen Worte, ja, muss man an der Stelle sagen. Nicht alle sprechen so offen darüber und sind auch so ehrlich. Die Studie zeigt da auch einiges, kann ich schon vorwegnehmen, aber dazu ein bisschen später. Frau Kase, Sie als Kommunikationsforscherin, 21 Tage, 3 Wochen hat dieses Experiment ohne Handy gedauert. Und jetzt muss man dazu sagen, damit das alle auch noch wissen, es ging darum, ohne Handy zu sein, nicht ohne Computer, Laptop und so weiter, sondern es war auf das Handy konzentriert, weil das auch immer wieder besprochen wird. Ja, was ist dann der Unterschied? Also da ging es um die handyfreie Zeit, 3 Wochen. Wie ist es denn für Sie als Wissenschaftlerin, 3 Wochen ohne, was tut sich in den 3 Wochen eigentlich bei einem Menschen, der das Handy abgibt?
Ja, also 3 Wochen ist natürlich ein verhältnismäßig langer Zeitraum. Also wir haben hier eine systematische Überblicksarbeit über all diese sogenannten Detox-Studien gemacht und die wenigsten Studien schaffen es wirklich 3 Wochen. Das Problem ist, niemand will mitmachen.
Ja.
Und die, die mitmachen, hören auf. Also von daher ist es sicher ein großer Erfolg für jene, die sozusagen wirklich auch das 3 Wochen durchgezogen haben. Also wir können jetzt nicht von langfristigen veränderten Effekten sprechen, aber was natürlich dadurch entsteht, ist, dass man in ein Alter kommt, wo das Handy nicht vorhanden ist. Und dieses Bewusstsein machen und diese Achtsamkeit der Nicht-Digitalen, des Nicht-Digitalen ist dann natürlich ganz zentral.
Mhm. Sandra hat gesagt, es waren viele Gedanken im Kopf, auch Ängste. Das ist auch normal wahrscheinlich, oder?
Ja, also was wir auch in den Studien sehen, und das wurde ja auch in der schönen Dokumentation aufgezeigt, dass es natürlich viel Frustration gibt, Frustration gegenüber der Situation, dass man sich darauf eingelassen hat, Ärger, aber eben auch so Konzentrationsschwierigkeiten, Schlafprobleme, weil man sozusagen in einer komplett neuen, ungewohnten Situation auch ist, also die man ja auch erst irgendwie mit der umgehen muss.
Ja. Wie war Sandra, als dann die ersten Tage vergangen sind oder vielleicht sogar die ersten Stunden schon ohne Handy? Gab es da eben all das, was jetzt beschrieben worden ist, auch vielleicht Ärger, Wut? Welche Gefühle hattest du?
Also die ersten 2-3 Tage wirklich so, es war wirklich zart, wie man sagt. Also manchmal, ich bin aus dem Haus rausgegangen und habe mir gedacht, wo ist mein Handy? So, ich habe auf den Bus gewartet und wollte mein Handy rausnehmen, aber es war nicht da. Aber dann, es wurde eigentlich immer besser. Jeden Tag, es wurde besser, aber Frustration war die ersten Tage schon da.
Hast du je überlegt oder vielleicht auch in deinem Freundeskreis aufzuhören, das Experiment zu unterbrechen?
Nein, also mein Freundeskreis hat eigentlich fast jeder mitgemacht und fast jeder auch bis zum Ende. Mhm. Und wir haben uns auch selber, wir haben uns gegenseitig auch gepusht, so ein bisschen, dass wir bis zum Ende halt durchhalten.
Mhm. Also ihr habt so Parolen ausgegeben, dass man durchhaltet auch, so wie es man im Sport das ja auch kennt. Ja. Sag, deine Eltern, die sind heute übrigens auch da. Wie sind die denn umgegangen mit diesem Thema? Haben sie dich unterstützt? Waren sie skeptisch? Haben sie vielleicht auch mitgemacht?
Unterstützt, ja, auf jeden Fall. Also sie haben zumindest, wie ich im Raum war, aufs Handy verzichtet oder halt fast nicht benutzt.
Okay.
Aber sonst halt...
Aber du hast beobachtet, dass wenn du weg warst oder weggeschaut hast, haben sie es dann herausgeholt.
Dann schon, ja. Aber
habt ihr denn auch in der Familie viel diskutiert über dieses Thema?
Wir hatten grundsätzlich schon, also wenn wir beisammen sind im Raum, dass wir halt, wenn wir essen oder so, dass wir halt kein Handy am Tisch haben. Das hatten wir grundsätzlich immer schon. Also haben wir jetzt auch nicht so viel darüber geredet, aber man bemerkt es halt schon, wenn was anders ist.
Und dieser Austausch in den ersten Stunden und Tagen, war der auch in der Familie ein Thema, weil du vielleicht ein bisschen unruhender warst als sonst oder ein bisschen mehr auch präsent als vorher?
Das auf jeden Fall. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass ich mehr gemacht habe. Ich habe auch einen älteren Bruder, der nicht mitgemacht hat. Und dann war ich immer schon so, Herrst, jetzt komm mal, wir machen jetzt was gemeinsam. Also schon, ja.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das dann schon zu einer Veränderung auch kommt. Ich möchte da gern überleiten. Ich habe es ja am Anfang schon angekündigt, dass wir eine Studie durchgeführt haben. 500 Wiener und Wienerinnen sind da befragt worden. Und Christina Matzka hat diese Studie für uns durchgeführt. Und da zeigt sich auch eines ganz spannend. Zunächst einmal am Beginn, dass doch viele Menschen das allerneueste Handy haben wollen und dass es ihnen sehr wichtig ist.
Ja, also die erste Frage, die wir gestellt haben, wie wichtig ist es Ihnen denn, immer das allerneueste Modell zu haben? Und da zeigt sich, dass das für 27% der Wienerinnen querbeet, also jetzt nicht in einer bestimmten Altersgruppe, sondern alle zwischen 16 und 80, sehr wichtig ist, das neueste Handymodell zu haben. Also da sieht man schon, welchen Stellenwert das Smartphone in der Gesellschaft hat. Bei den Jungen ist es, also bei den unter 30-Jährigen, die fassen wir als die Jungen zusammen, sorry, so jung, nicht wie die, wie die Sandra, da ist es ein gutes Drittel sogar, die immer das neueste Smartphone haben möchten. Also das, da ist man schon bereit, auch viel Geld auszugeben, dass man vielleicht woanders auch einsparen muss. Mhm.
Und jetzt habe ich es ganz am Anfang auch schon ein bisschen verraten. Es war ja die Rede von den 4 Stunden. In eurer Studie kommt raus, dass es sogar 5,5 Stunden.
Ja, bei den unter 30-Jährigen. Da geben die, wir haben diese 4 Stunden insgesamt, was ich ja auch schon sehr, sehr viel fand. Und bei den unter 30-Jährigen gaben die Befragten an, dass sie täglich 5,5 Stunden am Handy sind. Und was interessant ist, wir haben sie dann gebeten, auch zu schauen auf ihrem Smartphone, wie denn die tatsächliche Bildschirmzeit denn war. Und das stimmt erstaunlich gut überein mit den Angaben, die die Befragten selbst gemacht haben. Ah, okay. Es wird sogar eher das eigene, die eigene Bildschirmzeit überschätzt, als sie unterschätzt wird. Also das habe ich auch recht spannend gefunden.
Mhm. Aber wesentlich eigentlich an der Studie ist auch und sogar vielleicht ein bisschen überraschend, dass viele das zwar jetzt sagen, okay, das neueste Handy und ja, ich nutze das auch sehr, sehr viel, aber beim Thema Problembewusstsein schaut es irgendwie nicht so ganz rosig aus.
Ja, also wir haben dieses Problembewusstsein versucht, auf 2 verschiedene Arten zu messen. Also auf der einen Seite haben wir unterschiedliche Aussagen, die natürlich auch eine Selbstbeobachtung sind und immer eine eigene Angabe. Das ist in Umfragen so, dass jeder seine subjektive Einschätzung abgibt. Und da haben wir ein paar Aussagen formuliert, zum Beispiel, mein Schlaf ist beeinträchtigt durch das Handy. Oder wir haben schon andere gesagt, dass ich zu viel am Handy bin. Oder ich fühle mich gestresst, wenn ich mein Handy nicht habe. Ich glaube, das kann man da ein bisschen nachvollziehen. Und das trifft auf ungefähr 20-25% aller Befragten sagen, ja, das trifft sehr zu. Wenn man dann direkt fragt, wie würdest du denn dein Handyverhalten, dein Smartphone-Verhalten einordnen, dann sagen plötzlich nur mehr 7%, ja, ich begreife es selbst schon als problematisch. Also da ist ein großer Gap, dass nur ein Drittel, wo man ziehen kann, dass es ein Verhalten ist, das vielleicht nicht mehr ganz gut ist für den Menschen auch und für das Leben, dann auch wirklich das sehen, dass es problematisch ist. Bei den Jungen unter 30-Jährigen wieder ist das Verhältnis sogar noch ein bisschen anders. 40% kann man hier einordnen, die schlafbeeinträchtigt sind etc. und 15% ordnen sich selber als problematisch ein.
Also bei den Jungen, die haben mehr Bewusstsein offenbar und ordnen das stärker als Problem ein als bei den Älteren.
Das ja, das aber es sind auch die Folgen größer als bei den anderen. Das Verhältnis ist in etwa gleich.
Ja, okay. Was sagen Sie denn zu diesen Zahlen und jetzt auch zu diesen Bewertungen auch im Hinblick auf die eigene Einschätzung?
Ja, also sehr spannend. Sozusagen die problematische Nutzung ist ja auch das, was uns sozusagen
wissenschaftlich interessiert. Wir sprechen ja selten tatsächlich von Smartphone-Sucht. Es ist ja auch keine anerkannte klinische Diagnose. Und ich rate auch immer ab, wirklich auch diesen Begriff zu verwenden, weil wir ja auch jetzt nicht da Panik verbreiten wollen und von einer großen süchtigen Gesellschaft sprechen wollen, sondern es geht um problematisches Nutzungsverhalten. Und das haben Sie ja auch gut erwähnt, wenn mich schon andere darauf hinweisen, ich verwende das Handy zu viel oder es gibt Verdrängungsanzeichen, also der Schlaf leidet drunter oder meine Hobbys, dann ist das natürlich problematisch zu sehen. Die Zahlen schwanken hier enorm. Mhm. Also wir sehen hier wirklich, also das hängt auch davon ab, welche Befragungsarten hier genutzt werden und auch die Länder von 70% zu 2%. Deswegen lassen sich hier keine soliden Zahlen irgendwie auch festhalten, was jetzt wirklich problematisch ist. Aber ein Indikator sind sicher sehr lange Nutzungszeiten, über 5 Stunden, in Kombination mit eben Dysfunktionalitäten im Alltag. Ja? Also ich kann meinem Arbeit nicht mehr nachkommen, ich vernachlässige meine Freunde.
Mhm. Herr Scheck, Frau Sandra war am Anfang ja so ehrlich und hat beschrieben, wie es ihr gegangen ist. Aber es ist ja oft so eine Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung einerseits und der Ehrlichkeit und Einschätzung andererseits. Was sagen Sie zu den Zahlen?
Ja, also wenn man das jetzt ein bisschen mit unserem Handy-Experiment vergleicht, und wir haben ja die Zahlen von unserem ersten Durchlauf in Gänserndorf, da war das schon auch so, dass alleine, also wir haben im Vorfeld einmal so ein Medientagebuch geführt, um zu schauen, wie hoch sind die Bildschirmzeiten. Wir waren da auch ungefähr bei den 5 Stunden. Und alleine das, dass man es bewusster hat, das hat schon bei vielen ausgelöst, dass man einfach drüber nachdenkt und sagt, boah, das ist aber ganz schön hoch. Das hätte ich vielleicht so gar nicht am Schirm gehabt oder vielleicht schon. Und wenn man jetzt sagt, okay, dieses problematische Verhalten, wir haben das mit standardisierten Fragebögen aus der Psychologie gemacht und wir hatten da viel höhere Werte, also das ging bis zu 3/4 einer problematischen Nutzung bei den Schülerinnen und Schülern bei uns, die da mitgemacht haben.
Jetzt muss ich natürlich auch eines fragen in die Runde, und ich möchte es jetzt hier an Sie auch ein bisschen weitergeben, darüber nachzudenken, vielleicht wissen Sie es ja auch, wie Ihr eigenes Verhalten ausschaut, wie lange Sie denn zum Beispiel täglich am Handy sind. Ich habe auch nachgeschaut bei mir in der Vorbereitung der Sendung und war auch ein bisschen schockiert, dass es doch so lange ist, weil ich auch sehr viel mit dem Handy arbeite und auch das Handy halt immer mobil ist. Das wird ja bei den allermeisten Menschen der Fall sein. Sandra, dein Verhalten, dein Konsumverhalten, wie schaut es aus und weißt du, wie lange du täglich sozusagen dein Handy nutzt?
Ja, ich weiß es schon, wie lange ich es täglich nutze. Und ich muss auch jetzt sagen, es ist jetzt genau gleich wie vor dem Experiment von einem Jahr. Aber ich schaue jetzt schon öfters nach, wie viele Stunden habe ich jetzt wirklich schon am Handy verbracht, was sind die meisten Apps. Ich habe mir auch einen App-Timer gestellt in manchen Apps, wo ich dann auch wirklich auch Benachrichtigungen bekomme, jetzt war ich schon 20 Minuten in einer App drinnen.
Und wie lang ist es insgesamt, deine Nutzungszeit, weißt du es?
4 Stunden.
Auch 4 Stunden?
Ja.
Okay, also gute 4 Stunden, weil du so ein bisschen mit dem Kopf hin und her wiegst. So, ja.
Es kommt auf den Tag drauf an.
Kommt auf den Tag. Ist am Wochenende anders als unter der Woche?
Nein. Das ist tatsächlich nicht.
Okay, ist auch spannend, ja. Frau, wie ist es denn bei Ihnen mit Ihrem Nutzungsverhalten?
Ja, ich habe ja ein unfreiwilliges Smartphone-Experiment mitgemacht, weil ich habe letzten Mittwoch mein Handy verloren beim Spazierweg. Ah. Und bevor ich hierher gekommen bin, bin ich noch beim Fundamt gewesen. Es hat nämlich netterweise eine ehrliche Person abgegeben. Aber jetzt war ich eine Woche handyfrei.
Ja.
Aber davor waren es 2,5 Stunden. Ist natürlich ein bisschen Augenauswischerei. Ich arbeite am Laptop, wenn ich nicht im Hörsaal stehe. Das heißt, ich habe natürlich sehr hohe Bildschirmnutzungszeiten. Und ich habe auch weiterhin WhatsApp und Signal und andere Apps verwenden können, nur eben am Bildschirm.
Am Bildschirm, ja. Also das ist eben das, was ich auch gesagt habe am Anfang. Das muss man natürlich auch noch ein bisschen differenzierter sehen. Herr Scheck, bei Ihnen, Hand aufs Herz, wie viele Stunden sind es?
Naja, man muss unterscheiden, den Fabian Scheck vor dem Handy-Experiment und jetzt danach. Aha. Also ich sage immer, wenn es für niemanden was gebracht hat, für mich, wenn man eigensinnig ist, für mich war es wichtig, weil ich war schon, also ich hätte gesagt, vor 1,5 Jahren hätte ich das schon als gute Eigenschaft von mir betitelt, dass ich immer erreichbar war, dass ich über die Sportuhr die Benachrichtigung bekommen habe, dass ich relativ zeitnah geantwortet habe, und wenn wer irgendwas gebraucht hat, dann hat er quasi den Service von mir bekommen, dass ich zurückschreibe, dass ich abhebe. Und ich muss sagen, für mich waren die 3 Wochen schon eine Lebensschule, weil ich einfach gemerkt habe, okay, es hat mein Leben vielleicht nicht einfacher gemacht. Also so ganz ohne Handy als Erwachsener, aber als junger Mensch verkompliziert es halt einfach und man muss viel genauer ausmachen. Mhm. Aber es entschleunigt, und ich war wirklich in diesen 3 Wochen so präsent in Gesprächen wie vorher nicht. Und ich habe mir, also wo wir dann wieder aufgedreht haben, das war überhaupt eine spannende Situation, weil wir sind wieder auf den Sitzstiegen bei uns in der Schule gesessen und wir haben dann gefragt, wie ist denn das jetzt, wer freut sich denn tatsächlich aufs Handy? Und es haben ja 48 das durchgehalten und es war eine einzige Schülerin, die tatsächlich sich gefreut hat und alle anderen waren sehr gemischt. Das war bei mir auch so und ich habe das aufgedreht, dann kommen natürlich Benachrichtigungen rein, man weiß nicht, wie man damit umgeht nach drei Wochen.
Ja eben, da kommt ja wahnsinnig viel
richtig,
rein.
Richtig, ne? Es waren knapp 300 Benachrichtigungen. Ich dachte mir, okay, ich möchte das gar nicht alles nachlesen, habe es gleich wieder auf Flugmodus gestellt. Und ich muss sagen, ich habe im letzten Jahr tatsächlich meinen Umgang überdacht und mir überlegt. Und ich habe wirklich die Benachrichtigungen ausgeschalten. Ich versuche wirklich, die Bildschirmzeit zu reduzieren. Und es gibt eine Studie aus Krems, wo man sagt, okay, eine Nutzung von 2 Stunden oder darunter, außer man macht jetzt viel arbeitstechnisch, also das finde ich, muss man immer ausnehmen und an dem orientiere ich mich gerade und das funktioniert eigentlich ganz gut, weil ich möchte einfach diese Lehrphasen, wo man dann irgendwo sitzt mit dem Handy und ich habe ja 2 Kinder, ich möchte das einfach als Vorbildrolle nicht zeigen, dass man jetzt einfach auf der Couch sitzt und spielt, sondern wenn man arbeitet, dann möchte ich einfach aus der Situation raus und dann macht man es entweder am Smartphone oder eben auch am Laptop, aber diese Bildschirmzeiten sind im Prinzip das Gleiche.
Jetzt bin ich auf der Fahrt hierher ins Kabarett Simpel im Stau gestanden, am Gürtel und links und rechts, das sind ja mehrere Fahrspuren, habe ich die Menschen beobachtet. Ich habe auch mich beobachtet, logischerweise. Was habe ich auch als erstes getan im Stau? Man nimmt das Handy und schaut, ja, in meinem Fall war auch, schaffe ich es überhaupt noch rechtzeitig herzukommen. Aber man hat auch gesehen oder ich habe auch gesehen, dass sehr viele Menschen an der Ampel sofort, wenn es rot ist oder im Stau sind, das Handy zur Hand nehmen. Und dann habe ich auch ein bisschen nachgedacht, auch was mein eigenes Verhalten angeht und habe mir gedacht, ich habe sehr, sehr oft das Gefühl, ich versäume etwas. Ja, also da kommt jetzt was ganz Wichtiges rein, beruflich, aber auch vielleicht privat. Hoffentlich ist niemandem was passiert. Also Gedanken, die man halt einfach hat. Ja, aber natürlich eben auch beruflich, da könnte sich ja was getan haben und so weiter. Ja. Wie ist es denn jetzt bei Ihnen, bei dir auch, Sandra, um dich konkreter anzusprechen, dieses Gefühl, etwas zu versäumen, wenn man nicht rechtzeitig drauf schaut aufs Handy?
Also jetzt nach dem Experiment, ich schaue schon drauf, dass ich jetzt nicht die ganze Zeit, auch wenn eine Benachrichtigung reinkommt, dass ich jetzt nicht gleich aufspringe und schaue, wo mein Handy ist und dann antworte. Das war vor dem Experiment tatsächlich schon so. Jetzt ist es mir mittlerweile egal. Also wenn mir irgendwer schreibt, ich schreibe in 1 Stunde, in 2 Stunden zurück. Aber ich merke auch, dass es bei vielen wieder so ist wie davor, dass sie auch sofort wieder antworten.
Ja, ja. Also dass sich das wieder einstellt, hast du eh gesagt. Frau Kase, diesen Stress, Herr Schäck hat es auch gesagt, all die Nachrichten, die da kommen in 3 Wochen, selbst wenn man es nur ein paar Stunden weglegt, ja, merkt man, das stresst auch, das wiederzunehmen und zu sehen, was sich da alles in der Zwischenzeit getan hat. Was macht denn das mit uns?
Also ja, dieser digitale Stress ist natürlich spannend. Wir sehen jetzt in Studien, dass gerade junge Menschen das gar nicht so stressig wahrnehmen, weil es ist ja auch ein gutes Zeichen, dass ich viele Nachrichten auf Snapchat und WhatsApp bekomme, weil das heißt einfach, ich bin beliebt, Leute sind an mir interessiert. Also das ist oft auch eine sehr erwachsene Perspektive, die wir hier auf junge Menschen auch drüber legen. Stress ist sicher ein Faktor, aber es geht auch um andere Aspekte, die hier durch die mediale Nutzung eben sich auswirken können. Ich kann mich weniger wohlfühlen, ne? Oder ich habe das auch Schuldgefühle. Ich habe jetzt schon wieder zu viel Zeit am Handy verbracht. Das ist auch, was uns viele Menschen berichten. Und gerade durch so Veranstaltungen wie heute und eben auch durch das medial begleitete Smartphone-Experiment kommt es zu einer zunehmenden Sensibilisierung auch in der Bevölkerung. Menschen wird es zunehmend bewusst, wie viel Zeit sie denn da verbringen. Also es gibt diesen Trend zu mehr Offline.
Und Herr Schäck, Sie haben es am Anfang gesagt, Ihnen ist da aufgefallen vor dem Experiment und das war irgendwie auch ein Auslöser, dass sich in den Klassen nicht mehr so viel getan hat, dass Kommunikation weniger da war, Lebendigkeit weniger da war. Wie war es denn in den 21 Tagen ohne Handy?
Das war wie ausgewechselt tatsächlich. Und da muss ich sagen, wir waren ja gemeinsam im Boot und wenn ich mir denke, wie oft ich jetzt, sorry Sandra, aber wie oft mich deine Schulkolleginnen und Schulkollegen fragen, Herr Professor, wie geht's Ihnen? Haben Sie auch Entzugserscheinungen? Wie haben Sie geschlafen? Was tun wir jetzt? Also es war wirklich, wir haben einfach miteinander das gemacht und es war in den Pausen, also wir haben dann Spiele besorgt, sie haben dann gelernt, wie man schnapst wieder, also ein neues Spiel. Haben dann gefragt, ob ich das auch kenne. Ja, voll früher sind wir einfach in der Pause gesessen und haben das gespielt. Und es hat es ist tatsächlich das passiert, was wir vorher in der Unterstufe beobachtet haben. Die haben wieder gewusselt. Ja. Es war unterwegs, sie haben waren sichtbar in der Schule und sie haben miteinander getan. Und da muss ich sagen, das beobachte ich in dem Jahrgang schon vermehrt auch immer noch. Also es gibt natürlich etliche, die dann auch in der Pause wieder sitzen, aber es sind auch etliche dabei, die dann sagen, komm, wir lassen das Handy, wir gehen einfach eine Runde durch die Schule, wir reden miteinander. Und das ist schon auch schön zu beobachten. Jetzt ist ein Jahr her und das ist schon geblieben. Aber wenn ein Unterschied, und das haben auch meine Kolleginnen und Kollegen rückgemeldet, der größte beobachtbare Unterschied von diesen Schülerinnengruppen war einfach, dass sie in der Kommunikation viel präsenter waren.
Ja, das ist auch ein Riesenthema, diese Kommunikation. Auch jetzt sitzen wir hier auf der Bühne und wir schauen uns an, wenn wir sprechen miteinander, nicht? Das ist ja, wenn man so im Alltag ein bisschen beobachtet, fast nicht mehr so viel der Fall. Also, dass man sich anschaut, weil man nimmt sofort, auch wenn man irgendwo reingeht, das Handy zur Hand, man schaut oft gar nicht mehr so sehr, sieht man jetzt jemand im Lokal, sondern man nimmt das erstes, bist du eh schon da und schreibt oder ruft an oder so irgendwas, ja. Also dieses, die Kommunikation über die Augen, das beobachtet man, glaube ich, schon, wenn man da sensibel ist, dass das zunehmend weniger geworden ist. Gibt es dazu auch Beobachtungen?
Also diese, wir nennen das in Fachterminus, ist das nennt sich das Online-Vigilanz, also dieses ständige Bewusstsein dessen, dass ich sozusagen auch online sein könnte. Also jetzt, ich habe keine Studien parat, die jetzt in Bezug auf Blickkontakt sind, aber wir wissen, dass sozusagen dieses Bewusstsein darüber, ich könnte ja gerade eben online sein oder auch was verpassen, das was das de facto passiert ist, dass wir bewusst oder unbewusst jede Situation bewerten,
ja,
könnte ich jetzt eigentlich nicht was Interessanteres online sehen.
Ja.
Das Gespräch ist jetzt irgendwie, interessiert mich nicht mehr so. Ich hätte potenziell, und die Architektur dieser Plattformen, gerade auf Social Media, sind ja so gebaut, dass es mich auf jeden Fall interessiert. Mhm. Und deswegen auch immer in Konkurrenz steht zu offline.
Ja, Erfahrung. Ja, Matzka, da gibt es auch was zu sagen, gell?
Wir haben bei den Motiven
Handy, ja, nicht Handy, sondern Mikrofon in dem Fall.
Wir haben bei den Motiven, warum nimmst du denn dein Handy wie häufig zur Hand, auch natürlich gefragt, die Angst, etwas zu verpassen, ja. Und da haben wir ein Drittel, die sagen, ich nehme es sehr häufig oder häufig zur Hand, weil ich sonst Angst habe, etwas zu verpassen. Und noch weitere 30%, die es zumindest manchmal zur Hand nehmen. Also das ist schon ein großes, großes Motiv auch, um dabei zu sein, um eben zu wissen, was die anderen machen. Also das war früher mit dem Vierteltelefon natürlich ein bisschen schwieriger, sage ich.
Ein bisschen schwieriger, den anderen auch zu erreichen. Man musste wahrscheinlich im Vorfeld auch viel mehr ausmachen.
Absolut.
Und es ist auch so dieser Faktor der Unsicherheit, nicht? Weil immer, wenn man dann ein bisschen unsicher ist, nimmt man sofort das Handy zur Hand. Weil dann muss man eben auch nicht wirklich mit anderen kommunizieren. Sie wissen, wir auf Radio Wien machen immer Meinungsumfragen, jetzt nicht nur was die Studie angeht, sondern wir befragen auch Menschen auf der Straße. Unser Radio Wien-Reporter Thomas Dissauer war diesmal unterwegs und hat die Frage gestellt, und das bringt uns dann im nächsten Blog auch zu diesem Thema. Ein mögliches Social-Media-Verbot wird ja heiß diskutiert, und er hat gefragt, wie sieht es denn mit Ihrem persönlichen Nutzungsverhalten aus und was halten Sie von einem Verbot? Und da hören wir jetzt rein.
Ich persönlich finde, dass ich eh viel zu viel am Handy bin. Also ich probiere das eh so gut wie möglich ein bisschen zu reduzieren.
So 4 bis 5 Stunden. Ist mir bewusst, ist zu viel, aber ich denke, das ist recht der Standard leider.
Wieder nicht, ich kann es selber machen. Da kein Problem damit. Also manchmal nervt es mich, dann kommt es in die Ecke.
Und habe jetzt selber für mich entdeckt, dass der Schlaf einfach viel besser ist, wenn man vorm ins Bett gehen jetzt nicht mehr seine Bildschirmzeit nochmal hochtreibt.
Hab auch ein 15-Minuten-Limit für Instagram. Gelingt mir meistens, dieses Limit nicht zu erreichen, aber ja, ab und zu poppt es dann schon Mittag auf, dass ich meine 15 Minuten erreicht habe, genau.
Meiner Meinung nach braucht kein 11- oder 12-jähriges Kind schon ein Handy oder muss auf Social-Media-Plattformen sein. Also ich finde, das ist übertrieben und man sollte auch Kinder in dem Feld schützen.
Ich glaube, dass es aber mit einem strengen Verbot und mit dem erhobenen Zeigefinger nicht ganz so geht. Viele denken sich dann auch vielleicht, ach, das ist da gerade der Reiz dran, dann verbotene Dinge zu tun, von denen her nicht ganz so gut in meinen Augen.
ja, nicht ganz so gut in seinen Augen. Das war jetzt auch ein, glaube ich, ganz guter Querschnitt durch das, was Menschen jetzt denken. Sie haben ja auch gehört, es waren jetzt jüngere, aber auch ältere Menschen, bis hin zu dem, dass man mal das Handy in die Ecke knallt, weil man einfach zu viel davon oder genug davon hat. Aber kommen wir zu diesem wichtigen Bereich Social Media Verbot. Ich habe gesagt, es wird viel diskutiert. Wie ist denn Ihre Sicht als Wissenschaftlerin zu diesem Thema?
Ja, also da gibt's, das müsste ich ja ausholen, ich könnte viel dazu sagen, aber also um es kurz zu fassen, grundsätzlich ist es natürlich so, die viele der Plattformen sind erst ab 14 erlaubt. Und die Realität ist aber, es nutzen Menschen, die deutlich jünger sind als 14. Insofern begrüße ich das Verbot oder zumindest die Umsetzung der rechtlichen Rahmenbedingungen. Mhm. Das ist natürlich jetzt gekoppelt mit verschiedenen Herausforderungen. Jetzt Datenschutzfrage stellen, das ist auch ein großer Einschnitt in die digitalen Rechte von jungen Menschen. Was zählt jetzt als soziale Medien oder soziales Medium? Gehört da jetzt WhatsApp genauso dazu? Oder reden wir von TikTok, wo es eben auch problematischer ist? Und mit welchem Ziel? Ja, also was wollen wir denn jetzt erreichen? Wollen wir erreichen, dass Menschen oder junge Personen das Handy weniger nutzen? Das ist sozusagen ein Faktor. Oder geht es uns darum, dass sie ja Gefahren, die sozusagen inhaltlich lauern? Also das sind unterschiedliche Ziele. Und schlussendlich machen wir es uns ja auch ein bisschen einfach, wenn wir sozusagen die Verantwortung nur bei den jungen Menschen sehen und nicht hier auch die Plattformen in die Verantwortung ziehen.
Und da sagen Sie ja ganz konkret, ja, also die müssen in die Verantwortung gezogen
natürlich,
werden.
Natürlich, da gibt es auch Bewegung glücklicherweise in die Richtung auf EU-Ebene mit dem Digital Services Act. Aber wir wissen, es gibt hier eben diese Mechanismen, die Architektur mit Endless Scroll, Autoplay, das sind eben Mechanismen, die dazu führen, dass wir eben so schwer aussteigen können und das Handy viel mehr nutzen, als wir eigentlich wollen. Auch die personalisierten Feeds, das ist einfach ein David gegen Goliath-Spiel, da haben wir eigentlich nicht wirklich eine Chance und gerade junge Menschen nicht wirklich, weil sie auch noch nicht diese Selbstkontrolle entwickelt haben.
Die Frage ist halt immer auch, wie? Wie könnte man diese sozialen Plattformen dazu bewegen, hier andere Maßstäbe oder andere Kontrollen oder eben auch in die Verantwortung zu nehmen?
Ja, also die Klagen und auch die rechtlichen Mechanismen bewerten sich ja auch am Umsatz des Unternehmens und am Gewinn. Also insofern sind das schon starke Hebel, die hier gesetzt wurden. Ich denke, das ist die eine Seite. Ne? Also man muss die Plattformen sozusagen hier in Rechenschaft ziehen, dass sie auch ein sicheres Produkt herstellen. Sie wissen ja auch, dass sie selbst auch wissen, dass das problematisch ist und dass die Angebote, die sie hier zum Teil stellen, jetzt denke ich an diese TikTok-Timer, dass die auch selbst nicht wirklich intern, unternehmensintern nicht als sehr glaubhaft wahrgenommen und auch nicht als sehr effizient wahrgenommen werden. Mhm. Das eine. Wir müssen auf Medienkompetenz setzen. Also zum Beispiel so ein Experiment ist ein idealer Anlass, um mit Menschen darüber zu reden. Und auch so wie wir hier in dieser Runde zusammensitzen und auch öffentlich darüber reden, wie wollen wir eigentlich tun als Gesellschaft. Mhm. Und natürlich braucht es Regularien.
Ja.
Also zum Beispiel dieses Verbot in Schulen begrüße ich sehr, auch gerade in der Unterstufe, weil es eben Räume gibt, wo man sozusagen konzentriert auch arbeiten kann.
Über die Regeln und auch über das, was man alles tun kann, sprechen wir noch ein bisschen später. Herr Scheck, was denken Sie? Soll es ein Verbot geben, ja oder nein?
Also das, was wir jetzt beobachtet haben, ich kann auch so aus der Schule berichten, dass es einfach jungen Menschen seit der Pandemie, da beobachten wir es in der Schule einfach verstärkt, dass es denen nicht gut geht. Und wenn man das jetzt, und da gibt es ja zuhauf Studien, man kann das einfach mit diesen sozialen Medien, wobei ich sage, ich bin gar nicht so sicher, ob das so sozial ist, wenn das eigentlich junge Menschen und auch Erwachsene so in die Abhängigkeit treibt, fehlt mir das Verständnis für Sozialheit. Aber da denke ich mir schon, und wir beobachten das auch in der Schule oder auch so im Kontakt mit Eltern, die einfach sagen, es ist für uns so schwer, wir denken da weiter und wir überlegen, aber es ist immer die Sozialgruppe gegen mich. Also ich möchte das als Eltern für mein Kind entscheiden, aber dann ist irgendwie mein Kind das Einzige, oder ich beobachte es auch bei uns in der Schule, die 10-Jährigen, die kommen, also ich kann aus meiner Klasse, sind 26 junge Menschen, 10-Jährige, und 23 davon haben ein Smartphone. Das heißt, die kommen schon aus der Volksschule. Und wir beginnen dann mit digitaler Grundbildung. Das sollte eigentlich schon vorher ansetzen. Und ich denke mir, gerade wenn man jetzt so eine Spielregel auch schafft, dann macht man erstens einen Rahmen für junge Menschen, wo man dann vielleicht auch schon langsam hineinstarten kann. Und zweitens gibt man Eltern auch wieder einfach ein bisschen einen Rückenwind mit, dass man sagt, okay, jetzt könnt ihr da mit euren Kindern gut arbeiten und das einfach gut vorbereiten, dass man da auch einsteigt. Weil es wird nicht passieren, dass das Smartphone aus unserem Leben verschwindet.
Ja.
Und mir ist auch klar, das wird jetzt nicht eine Regulierung alleine ausreichen, sondern es muss ein Schulterschluss sein. Ich nehme ja Schule nicht raus. Es ist natürlich auch Aufgabe der Schule, aber auf keinen Fall alleine. Also wir brauchen die Familien dazu und wir brauchen die Erwachsenen als Vorbilder dazu. Weil ich kann mich erinnern, mein Onkel hat mir mal eine Karte geschrieben, da ist drauf gestanden, hört auf, die Kinder zu erziehen, sie machen euch eh alles nach. Das heißt, wenn wir uns hinstellen mit dem erhobenen Finger und auch jetzt sagen, Handy-Experiment super, knapp 70.000 Menschen oder junge Menschen haben das ausprobiert, aber das trifft die Erwachsenen ja genauso. Und deswegen, ich glaube einfach, das muss ein gemeinsames sein. Und diese Regulierung, diese Spielregel spielt aber schon da ein bisschen auch mit und kann da gut beitragen, dass wir das auch schön begleiten können.
In Sachen Vorbilder möchte ich auch dann später noch kurz sprechen. Nochmal zum Verbot, Sandra, du bist 16. Bist du dafür oder dagegen?
Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass Kinder ab einem gewissen Alter auch ein Handy haben können und auch Social Media haben können, aber sie sollten halt eine gewisse Reife haben, sagen wir so. Sehr viele 10-Jährige sehen schon Videos, die ich selbst nicht mal sehen möchte, die auch Erwachsene nicht sehen möchten. Aber ob ein Verbot jetzt das Richtige ist, da bin ich mir unsicher, weil ein Verbot kann man immer umgehen. Jetzt die ganzen Social-Media-Plattformen sind ja eigentlich auch erst ab 14. Trotzdem haben sehr viele 10-Jährige sie schon. Mhm. Das heißt, ob das jetzt wirklich der richtige Weg ist, gleich zu sagen, nein, es ist alles weg. Es wird sicher Jugendliche geben, die auch das umgehen können und wollen. Und ob das so der richtige Weg ist.
Also du meinst, wo ein Wille, da ist auch ein Weg, das zu umgehen. Ja, wird wahrscheinlich oft so sein. Ja, bringt denn generell, wollte ich Sie auch fragen, ein Verbot überhaupt etwas? Also psychologisch gesehen ist es ja oft so, dass ein Verbot genau das Gegenteil dann oft bewirkt.
Ja, also die Zahlen dazu aus Australien sind ja sehr spannend. Also ich glaube 60% der jungen Menschen nutzen weiterhin soziale Medien, nur eben ohne Accounts oder eben über andere Umwege. Ist natürlich die Frage, ist es das, was wir wollen? Aber ein Verbot ist natürlich nur setzend, ne? Also und das ist ja auch so schön angesprochen worden von Ihnen, es gibt den Eltern den Rückenwind und sagen, naja, grundsätzlich wollen wir das als Gesellschaft nicht, dass gewisse Altersgruppen eben soziale Medien nutzen. Ich bin da ganz bei dir, es gibt eben wirklich verstörende, gewaltvolle Inhalte, die man auch nicht sehen will und auch nicht sehen sollte. Die Frage ist, ob sozusagen ein Social-Media-Verbot das hier wirklich verhindert, wenn dann das Kind am elterlichen Tablet oder Familientablet dann genauso nutzen kann, ohne einen Account zu erstellen.
Genau, oder in diesem Graubereich, den Sie angesprochen haben. Christina Matzka, die 500 befragten Wiener und Wienerinnen, die sagen ja auch eindeutig in Sachen Social-Media-Verbot, geben die eine Antwort, nämlich?
Drei Viertel, also exakt sind 77% der von uns Befragten, sind für ein Social-Media-Verbot. Also das ist schon ein ganz eindeutiges Zeichen und ein weiteres Indiz, dass das, was Sie auch gesagt haben in Bezug auf den Rückenwind, den Eltern brauchen, ist, dass Haushalte oder Befragte, die selbst Kinder unter 14 Jahre haben, sogar zu 84% sich für dieses Verbot aussprechen. Das heißt, der Rückenwind und wie Sie sagen, es wird einfach ein Rahmen gesetzt, an dem man sich orientieren kann. Das wäre den Menschen schon sehr wichtig. Ich persönlich bin da ein bisschen auch bei der Sandra und bin sehr skeptisch, ob ein Verbot der richtige Weg ist, weil eben umgangen werden kann. Also es ist irgendwie eine schwierige Frage, würde ich mal sagen.
Ja, kann man wahrscheinlich nicht so ganz eindeutig beantworten,
genau.
Mit Ja oder Nein. Nochmal, Herr Scheck hat es schon angesprochen, die Vorbilder. Wenn wir uns jetzt so überlegen, in der Zeit ein bisschen zurückdrehen, dann erinnere ich mich sehr gut, als es die Autofahrerkampagne gegeben hat, nimm den Gurt. Ja, das war überall plakatiert. Ich kann mich auch gut noch erinnern, als das Rauchverbot gekommen ist, da gab es Kampagnen. Also es gab bei vielen großen gesellschaftlichen Themen Kampagnen, die die Regierung, die jeweiligen Länder oder eben auch in Werbeaktionen umgesetzt worden sind. Was halten Sie denn von der Idee, jetzt nicht nur dieses Verbot als Thema, sondern auch in Sachen Role Models, in Sachen Vorbilder, hier eine Kampagne zu starten, die uns allen ein bisschen Stoff zum Nachdenken gibt, könnte man sagen. Herr Scheck.
Also ich möchte aus dem österreichweiten Handy-Experiment vielleicht so ein bisschen reflektieren. da haben uns ganz viele junge Menschen und auch die Familien rückgemeldet, dass diese Zeit vor Ostern, diese 3 Wochen, oft familiär zusammengerückt worden ist. Das heißt, junge Menschen haben das aktiv auch verlangt, dass die Familien dann wieder gemeinsam Dinge machen. Wir haben aber genauso Eltern berichtet, mein Kind kam von der Schule nach Hause und hat von alleine erzählt, wie es war. Mein Kind kam am Abend und hat gesagt, Mama, Papa, was kochen wir? Ich möchte mithelfen. Und auch was wir beobachtet haben, dass sehr viele Familien auch in der Zeit einfach bewusster, und Sandra hat es auch schon gesagt, ihren Umgang mit dem Smartphone überdacht haben. Und da glaube ich schon, dass wenn wir jetzt sagen, okay, gerade diese Role Models oder dieses Gemeinsame, es trifft uns alle, nicht nur die jungen Menschen, wenn wir jetzt einfach sagen, okay, wir nutzen das Smartphone, ist ein tolles Gerät, aber wir nutzen es einfach positiver. Wir haben bei uns in der Schule den Leitspruch, sei selber smart. Das heißt, nutz das Smartphone so, dass es dir nutzt und nicht schadet. Mhm. Und wenn ich dann von Familien höre, dass quasi das Smartphone den familiären Alltag abkauft, dann muss ich sagen, da wäre es ganz wichtig, dass wir Role Models werden, dass wir sagen, okay, wir regulieren das so für uns. Es wird keine perfekte Regelung geben, aber wenn die Vorbilder einfach in der Richtung auch arbeiten, ja, und dass man dann sagt, wir schaffen das wieder, dass wir gemeinsam tun, dass wir nicht nur digital unterwegs sind, das aber schon irgendwie nebenbei auch nutzen, dann glaube ich, hilft es uns allen.
Also jetzt haben Sie da sehr dieses Gemeinsame in den Mittelpunkt gestellt, aber meine Frage war auch noch einmal stärker in Richtung, braucht es eine Kampagne? Also da wären ja oft dann Stars oder eben prominente Persönlichkeiten, oder es gibt ja natürlich auch Kampagnen, die sozusagen die normalen Menschen unter Anführungszeichen in den Mittelpunkt stellen und ihr Verhalten da darstellen, also ihr positives Verhalten. Braucht so eine konzentrierte Kampagne aus Ihrer Sicht?
Also wenn man, nochmal, das Handy-Experiment war ja vielleicht so ein bisschen eine konzentrierte Kampagne, wenn man das größer macht, wenn ich sage, warum sollten nicht 70.000 junge Menschen, warum gibt es nicht 70.000 erwachsene Menschen, die das genauso ausprobieren? Wir hatten ja auch die Light-Variante, wo man sagt, ich muss jetzt nicht komplett aufs Smartphone verzichten, sondern ich reduziere einfach meine Bildschirmzeit und nutze Handy wirklich nur, wo ich es brauche. Ich glaube schon, dass wir sowas brauchen. Mhm. Und ich finde es wirklich eine schöne Idee, wenn man einfach was gemeinsam macht. Und das ist der Punkt der Kampagne. Schlussendlich kommt da Gemeinsames raus. Und das würde ich schon befürworten. Ja. Und wenn das aus unserem rausgeht, das wäre schon sehr schön. Ne?
Ja, es wäre eine tolle Konsequenz eigentlich, wenn man so will. Ja, Frau Kase, was meinen Sie denn? Braucht so eine Kampagne, so was Konzentriertes, ein bisschen ein Aufrüttler?
Eine schöne Idee. Es gefällt mir ganz gut. Man muss sich die Frage stellen, weg vom Handy, aber wohin dann sonst? Also es braucht sozusagen auch ein Hinführen zu etwas anderem. Man muss auch Alternativen bieten. Also wir können jetzt nicht eben junge Menschen oder auch Erwachsene sagen, naja, findet euch halt einen Alternativen. Oft ist ja auch die Mediennutzung aus Langeweile getrieben. Und was können wir in dieser Langeweile, was können wir stattdessen tun? Also Sie haben eben gesagt, Sie haben die Kartenspiele wieder hervorgeholt. Also was können wir da tun?
Und Sandra, was meinst du denn? Braucht sowas mit Stars vielleicht sogar oder sowas?
Ja, wäre schon eine nette Idee, weil es wird sehr viel auf uns junge Menschen abgeschoben, dass halt hauptsächlich wir drinnen sind. Aber das stimmt eigentlich gar nicht. Wenn man zum Beispiel in Wien in der U-Bahn sitzt, sitzen alle am Handy, egal welche Altersklasse. Und da ist dann wirklich auch das, wenn wir so ein Vorbild haben, so okay, die Älteren sind jetzt auch nicht so viel am Handy, auch Stars sind nicht am Handy, das macht... Okay, bei uns in unserem Alter jetzt vielleicht nicht, aber Jüngere, wir müssen ja auch weiterdenken an die, die jetzt noch kein Handy haben. Was passiert mit denen? Das kann schon helfen.
Mhm. Ja, es geht ja ums Bewusstsein, nicht? Und auch, es will ja eh keiner, dass man komplett verzichtet, und ein Zurück gibt's ja wahrscheinlich auch nicht, sondern es geht sehr stark um den bewussten Umgang. Und da könnte, habe ich mir gedacht, eine Kampagne schon auch helfen. Eben in der Analogie zu all dem, was ich vorhin gesagt habe, Alkohol am Steuer war zum Beispiel auch eine große Kampagne, die man überall gesehen und gehört hat. Ein bisschen haben wir jetzt auch schon das Thema, das ich auch noch besprechen möchte, weil ich glaube, dass es auch fürs Publikum spannend ist. Nämlich, was tun wir denn, wenn wir ohne Handy sind? Da war schon das Thema, es gibt eine Leere, es gibt irgendwie eine Unsicherheit und so weiter. Aber was fällt uns denn ein, welche Ideen, welche Tipps haben wir jetzt hier auch auf der Bühne, um den Umgang mit der digitalen Welt auch noch etwas einzuschränken? Ich möchte vielleicht ein bisschen was auch noch vorgeben als Diskussionsgrundlage. Zum Beispiel gibt es immer mehr Menschen, ich habe es jetzt auch bei jungen Menschen sehr viel gesehen, die den Bildschirm auf Schwarz-Weiß am Handy schalten. Also weg von den Farben, so wie früher, als die erste Generation von Handys kam, gab es ja auch noch keine Farben am Display, auch die Computer waren schwarz-weiß. Viele erinnern sich ja da noch. Wäre das aus Ihrer Sicht, aus deiner Sicht auch, Sandra, etwas, was Sinn macht?
Ja, auf jeden Fall, weil sehr viele, zum Beispiel wenn man sich das Logo von Instagram anschaut, da sind sehr viele Farben, das spricht halt sehr viele, auch junge Menschen an. Grundsätzlich, die Unternehmen arbeiten ja damit, dass wir auf die Apps draufklicken, also macht das schon sehr viel Sinn. Wir hatten auch in den 3 Wochen einen Vortrag und da ist auch um das Thema gegangen. Und es ist schon was anderes, man muss sich erstmal darauf einstellen, aber grundsätzlich ja, es ist eine sehr coole Idee und auch, dass das Handy das kann, ist auch sehr toll.
Frau Kaser, gibt es irgendwelche Tipps aus Ihrer Sicht?
Ja, also ich muss dann leider ein bisschen abschwächen. Also die Evidenz dazu, die entwickelt sich und wir sehen da eigentlich nur begrenzte Effekte. Warum? Weil wir nutzen das Handy ja nicht nur, weil das Handy uns so attraktiv ist, sondern wir wechseln den Ort, wir steigen eben, also es gibt sozusagen räumliche, zeitliche, aber auch innere Faktoren, die eben uns dazu bringen, dass wir aufs Handy schauen. Also wenn wir das Handy entsperren aufgrund von einer Benachrichtigung, ist zwar der Fall, aber in 9 von 10 Fällen greifen wir zum Handy nicht wegen der Benachrichtigung, sondern weil es ein innerer Antrieb ist. Aber was ich schon empfehlen kann, ist sozusagen wirklich auch, wenn man schon das Stichwort räumliche Trennung zu haben, zum Beispiel ein Körbchen hinzustellen, wenn man sagen, bei der Tür reinkommt, dann lege ich mal mein Handy ab und dann ist Familienzeit. Ja. Oder eben beim Essen das auch wirklich physisch wegzulegen. Wenn ich weiß, ich muss mich jetzt konzentrieren und muss eben beispielsweise lernen oder was machen, dann lege ich das Handy in einen anderen Raum. Mhm. Das würde ich empfehlen.
Ja, also auch für sich eine Regel vielleicht zu machen, aber auch im Umgang jetzt mit den anderen, höre ich daher. Aus, als wichtiges Thema. Herr Scheck, das haben Sie ja auch schon ein bisschen angesprochen, wie wichtig das ist.
Ja, also ich kann das unterstreichen und das ist auch, was uns viele junge Menschen rückgemeldet haben, die gesagt haben, also jetzt in den 3 Wochen sind Dinge gelebt worden, die eigentlich ausgemacht waren. Also zum Beispiel beim Essen gibt es kein Handy, aber es ist blöd, wenn sich Mama und Papa nicht dran halten.
Ja.
Und das wäre halt super, wenn man da jetzt hergeht und sagt, okay, wir machen da wirklich Rahmenbedingungen, wir nutzen das. Ich habe immer wieder gehört, es gibt am Freitag einen gemeinsamen Filmeabend in der Familie. Aber ohne Smartphone wäre halt einfach nochmal besser. Und dann sind es so Kleinigkeiten, die wir auch in der Schule beobachtet haben. Und der Oliver Scheibenbogen empfiehlt da immer einfach die analoge Uhr, um auf die Uhr zu schauen und dazu nicht das Smartphone zu verwenden, weil dann wird man ja wieder hinein, ein bisschen hineingetrieben und sieht vielleicht eine Benachrichtigung. Und wenn man da nicht auf die Uhr schaut, kann man, oder wenn man nur auf die Uhr schaut und nicht aufs Handy, kann man das auch nochmal reduzieren. Und ich finde auch das, was Sie gesagt haben, dass einfach diese smartphone-freien Räume und ich möchte das, also wir haben das bei uns in der Schule jetzt auch stark diskutiert, dass wir sagen, okay, wir haben die Unterstufe smartphone-frei, aber eigentlich braucht es die Oberstufe genauso, weil es ist ein Lernraum. Wir wollen einfach gemeinsam in der Schule den Rahmen bieten, dass wir uns konzentrieren können. Es gibt da Soziales und es gibt eigentlich ganz wenig Gründe, warum ich das Smartphone am Vormittag privat nutzen muss. Und ich glaube schon, dass solche Lernumgebungen einfach wichtig sind und da den Rahmen auch für junge Menschen und auch für uns Lehrkräfte dann schaffen. Und deswegen, ja, es gibt genug Ansätze und ich finde es schön zu sehen, dass das auch junge Menschen ebenso wie Sandra dann ausprobieren und tatsächlich da auch positiv berichten.
Mhm. Sandra, 21 Tage ohne Handy. Was hast du denn für Tipps und Tricks, wie man das aushalten kann, auch mal eine Zeit ohne Handy zu sein? Was habt ihr stattdessen gemacht?
Also ich habe ein Tagebuch geschrieben und ich muss sagen, das hat mir wirklich sehr geholfen, auch einfach am Abend nochmal so reflektieren und so dieses Gefühl zu haben, ich habe jetzt noch einen weiteren Tag geschafft ohne Handy. Das hat mir sehr geholfen. Und auch, dass wir diesen Rahmen hatten. Wir haben es ja in einer Gruppe gemacht und wir hatten alle ein Ziel. Das Ziel war 21 Tage ohne Handy. Wäre der Herr Professor Scheck zu mir gekommen, hat gesagt, Sandra, wir machen das jetzt. Ich hätte es nicht durchgehalten. Mhm. Weil wir uns halt selber auch in der Gruppe gepusht haben.
Ja.
Und das war halt wirklich das, wo dann viele auch gesagt haben, das hat mir wirklich geholfen, dass ich bis zum Ende durchgehalten habe.
Ja.
Also wenn es jemand wirklich machen möchte, dann in einer Gruppe. Alleine ist es immer schwer.
Ja, also es kann eben auch in der Familie dann sein. Ja. Nicht, dass man so eine Familie beschließt, also nicht nur im Freundeskreis kann man es machen, sondern auch in der Familie, dass man beschließt, man hat da jetzt Regeln eben oder wie man miteinander umgeht oder der Fernsehabend am Freitag oder was auch immer. Also man muss sich schon ein bisschen was überlegen, denke ich, weil so von nichts kommt nichts, sagt man immer. Also da wird der Umgang sich nicht ändern. Ne? Aber wenn man sich ein bisschen was überlegt und du hast auch als eine der positiven Auswirkungen gesagt, bei manchen haben sich sogar Brieffreundschaften wieder entwickelt.
Ja, also das kommt eher von einem Lehrer als in meiner Nebenklasse. Die haben Brieffreundschaften mit, ich glaube, Engländern oder so. Das geht schulweise so. Und die schreiben wirklich Briefe aneinander.
Ja. So was soll es noch geben, ja?
Ja.
Aha. Und hast du da irgendwie mitbekommen, wie sich das für die Kollegen und Kolleginnen angefühlt hat? Weil ich höre auch immer wieder, dass ganz viele, und man merkt es ja bei sich selber auch, dass wir alle so ein bisschen verlernen. Ich denke mir das immer, wenn ich so eine Geburtstagskarte schreiben muss oder zu Weihnachten, irgendwie das mit dem Schreiben, das ist nicht mehr so ganz, wie es früher war. Nicht, weil man älter wird, sondern weil man es auch ein bisschen verlernt, weil wir ja gar nicht mehr mit der Hand schreiben. Wie ist denn das bei dir und deiner Generation? Wie schätzt du das ein?
Ja, also ich muss schon sagen, wenn wir irgendwas in der Schule schreiben müssen mit der Hand, sind wir schon so, jetzt wirklich, wir haben ein Tablet oder was auch immer, einen Laptop da, müssen wir das jetzt wirklich mit der Hand schreiben? Oder zum Beispiel die Deutschhausübung, 600 Wörter mit der Hand schreiben, ist schon ein bisschen kritisch, aber müssen wir halt machen. Und wir sind halt alle so, müssen wir wirklich, also wir wollen es auch nicht so, weil wir halt nicht mehr damit aufgewachsen sind. Und ich merke es auch bei der jüngeren Generation, die jetzt alle ein Tablet haben, von der Schule bekommen. Und die wollen auch nicht mehr so mit der Hand schreiben. Also
ich glaube, das beobachten mehrere, nicht nur ganz junge Menschen, sondern auch wir, die älter sind, dass das eben mit dem Schreiben immer ungewohnter wird. Also ich merke es, wie gesagt, auch bei mir. Christina Matzka, gibt es noch irgendetwas aus der Studie, was wir noch erwähnen können? Ja, also warte, du musst das Mikrofon nur nehmen, bitte.
Ich möchte noch mal ein bisschen drauf zurückkommen, was denn die Motive sind. Also einerseits die Langeweile, wo es ja doch viele Alternativen, wie man das sieht, das Schnapsen gelernt. Ich bin selber eine große Kartenspielerin. Das ist ein Motiv für 60% der Wienerinnen, warum man zum Smartphone greift. Zum Ablenken sind es fast 60%. Die große Gewohnheit sind 60%. Und auf das will ich jetzt hinaus, das ist bei den Altersgruppen der unter 30-Jährigen und der unter 50-Jährigen fast ident. Mhm. Also der große Bruch, wo man sagt, das Smartphone wird noch anders verwendet, aus anderen Motiven, findet erst ab dem 50. Lebensjahr statt. Also diese Thematik trifft definitiv die Jungen und die ältere Generation.
Ja.
Also wenn ich jetzt bei den im Vergleich zu den Jungen die unter 50-Jährigen schon als ein bisschen älter einordnen darf. Ja. Mhm. Also der große Bruch der Motive ist erst später. Und die negativen Folgen, die das Handy hat doch für die Leute. Es fühlen sich 21% der Befragten oft müde und erschöpft, wenn man das Handy verwendet hat. Wie man sagt, man schläft besser, wenn man es vorm Schlafen gehen, wie die eine Befragte bei eurer Umfrage gesagt hat. Auch das ist altersunabhängig. Und ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Wir müssen weg von diesem Gedanken, es ist ein Thema der Jugend, sondern es ist ein Thema unserer Gesellschaft.
Ja.
Und das muss man, und da, die ein Medienbildung Punkt, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger wäre ganz wichtig eben auch für alle und nicht nur für die Jungen.
Ja, also ein ganz wichtiger Punkt, ich habe es ja am Anfang gesagt, das ist mir auch wichtig für den heutigen Talk gewesen, dass wir wirklich das nicht eben nur auf die Jungen beziehen. Und gerade ältere Personen, wenn es um das Thema Einsamkeit geht, ja, wenn man auch alleine lebt und vielleicht auch schon älter ist, ist das ja auch ein großer Kommunikationsfaktor. Egal, ob man jetzt auf YouTube oder in der Kommunikation, auf Social Media, mit WhatsApp und so weiter, da tut sich ja gerade auch bei den Älteren und dann nochmal mehr, wir sehen ja das auch in unseren Studien im urbanen Markt nochmal mehr. Das sind einfach ganz viele Menschen, die alleine leben, die älter sind und die halt das Handy dann umso mehr nutzen.
Ja, und vor allem natürlich mit eingeschränkter Mobilität ermöglicht uns ja auch das. Es ist auch ein Zugang und ein Fenster für den Austausch. Wir haben hier natürlich viel über Gefahren und Risiken gesprochen, zu Recht. Ich möchte aber schon noch betonen, es gibt ja auch einen Grund, warum wir es denn nutzen. Nämlich es ist nicht nur, dass es uns unterhält und ablenkt und Spaß macht und Langeweile vielleicht irgendwie überbrückt, sondern es gibt natürlich trotzdem immer noch weiterhin diesen Austausch, dieses Community-Building. Gerade für marginalisierte Gruppen ist das oft sehr wichtig.
Mhm.
Wir müssen aber auch beobachten, dass natürlich das, wenn wir über soziale Netzwerke sprechen, das, was wir früher jetzt auch mit Facebook verstanden haben, wo man mal draufgeschaut hat, die Leute haben irgendwie sich dieser Community-Gedanke und hat was gepostet und dann war aber irgendwann Schluss, das ist ja nicht mehr heute so. Sondern wir reden ja von unendlich langen Informationsfeeds. TikTok ist zum neuen Fernsehen geworden. Und das ist natürlich ein großer Unterschied,
ja,
den es auch vor 10 Jahren gab.
Also da muss man ja auch sagen, dass sozusagen der Konsum der einzelnen Medien sich einfach auch verändert, was früher eben Fernsehen oder auch Radio war, wobei man sagen muss, Gott sei Dank, die Radiozahlen sind sehr stabil, das freut mich natürlich persönlich sehr, aber es ändert sich schon auch viel, nicht? Das eine Medium löst ein bisschen auch immer das andere ab, obwohl letztlich ja alle Medien noch da sind, was ja auch gut ist.
Was aber schon natürlich ganz zentral ist, ist die Schnelllebigkeit. Ja. Wir leben in einer sehr schnellen Zeit und durch diese ständigen Veränderungen, auch im sozusagen des Digital Switching, also dieses ständige Umschalten, lässt uns auch ungeduldig werden. Und wir sind eigentlich, wir switchen weiter, sind auf der Suche nach dem nächsten interessanten Inhalt, aber wir wissen eigentlich gar nicht, was wir suchen. Mhm. Und das führt aber paradoxerweise, so zeigen die ersten Befunde, zu noch mehr Ungeduld und Langeweile. Das heißt, das ist eigentlich ein bisschen ein Teufelskreislauf, aus dem wir da nicht rauskommen. Und es gibt eben gewisse Formate und Inhalte, die da zu besonders veranleiten. Ja. Sind vielleicht weniger die WhatsApp-Familiengruppen oder die leidigen Eltern-Chats, in denen ich ja auch bin, sondern es sind ja in der Regel eben spezifische Plattformen.
Ja, also Sie sprechen da vor allem TikTok an.
Ja, genau.
Das haben wir eh schon auch besprochen. Jetzt so gegen Ende, wenn wir jetzt ab heute, ab morgen ein bisschen unser Verhalten bewusster machen, unsere Nutzung bewusster einsetzen, was können Sie uns denn jeweils aus Ihrer Sicht mitgeben als sozusagen den zentralen, den wichtigsten Gedanken, Herr Schäck, ich fange mit Ihnen an.
Ich habe am Ende schon gesagt, wenn wir das Smartphone smart benutzen, wieder mehr zusammenrutschen, wieder mehr gemeinsam machen, ich glaube, das tut uns, täte uns allen gut und das würde ich mir wünschen, auch wenn unser Handy-Experiment da ein bisschen ein Puzzleteil dazu beigetragen hat und wir haben ja gesehen, es haben ganz, ganz viele junge Menschen einfach angenommen, diesen Rahmen. Und wenn das ein bisschen bleibt und wenn man da was mitnimmt, dann wäre es wirklich super und das würde mich sehr freuen und ich würde mir das wünschen für uns, dass wir einfach wieder ein bisschen enger zusammenrutschen.
Mhm. Frau Kasey, was möchten Sie uns mitgeben?
Ja, ich möchte Ihnen die Zahl mitgeben, 5 Stunden. Und auch wenn Sie nur 3,5 oder 4 Stunden verwenden, dann sind das 35 Stunden in der Woche. Das ist fast ein Vollzeitjob, den Sie eigentlich neben Ihrem Vollzeitjob wahrscheinlich noch auf Ihrem Handy verbringen. Und dann überlegen Sie sich, wofür wollen Sie Ihre Zeit verwenden? Die Zeit ist kostbar.
Ja.
Endlich. Überlegen Sie, wo setzen Sie Ihre Prioritäten? Und da auch wirklich achtsam sein, was ist mir wichtig, was möchte ich ändern und dort ansetzen. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss ständig beruflich erreichbar sein, dann versuche ich vielleicht meine Kommunikationskanäle anzupassen. Wenn es mir um die Familie geht, hier auch wirklich, vielleicht auch ein wirklich Regeln besprechen, Normen setzen. Wie wollen wir miteinander tun?
Mhm. Sandra, was möchtest du uns mitgeben?
Also es wird ja immer so ein bisschen auf uns Junge abgeschoben und deswegen ist es uns persönlich ganz wichtig zu sagen, es ist nicht nur ein Problem, was wir Jugendliche haben, es ist ein Problem, was die ganze Gesellschaft hat. Und das an uns abzuschieben und dass die Erwachsenen dann sagen, nein, das betrifft uns nicht, weil es geht um euch, ihr seid die Zukunft, das ist halt so eine Sache. Wir haben es ja auch nicht von irgendwo, irgendwer hat uns das ja auch gezeigt. Also es ist halt eine Sache. Ja.
Also der Appell, es geht uns quasi alle an und wir sind alle in irgendeiner Form betroffen, manche mehr, manche weniger, darüber nachzudenken, ist ein wichtiger Punkt. Gut, herzlichen Dank. Dann machen wir an dieser Stelle einen Punkt. Danke für die spannende Diskussion. Ich denke mir, wir wissen viel, wir messen auch ganz schön viel, wir spüren alle ziemlich viel und trotzdem ändern wir oft relativ wenig. Ja, vielleicht ist genau das die Herausforderung, nicht im Verzicht, sondern auch im bewussten Umgang, wie wir heute auch schon gehört haben. Denn das Problem ist eigentlich nicht so sehr das Handy, sondern das Problem sind wir selbst und wie wir mit dem Handy umgehen. Und da geht es eben oft weniger um das Was, sondern wie oft im Leben um das Wie wir damit umgehen. Und ich denke, das ist ein großes Thema und da können wir uns auch eigentlich nur selbst fragen, wie wir das gestalten wollen, welche Rahmenbedingungen wir für uns selbst finden. Und dann nehme ich auch noch mit, dass wir uns gemeinsam diese Regeln und Rahmenbedingungen auch noch stärker ausmachen sollten, im Kleinen und in der Folge dann hoffentlich auch im Größeren. Das wäre auf alle Fälle schön. Ich danke Ihnen, dass Sie hier am Podium waren. Ich danke Ihnen fürs Zuhören im Publikum hier im Saal, im Kabarett Simpel, aber natürlich alle, die uns via Radio und dann auch Podcast zuhören. Ich bin Jasmin Dolati und ich freue mich schon sehr auf den nächsten Talk am Sonntag zwischen 12 und 13 Uhr, immer auf Radio Wien. Dankeschön noch einmal.
Das war die Aufzeichnung der Veranstaltung am Puls zum Thema Zwischen Klick und Konflikt – soziale Medien im Alltag aus dem Kabarett Simpel vom 21. April 2026. Auf der Bühne waren Katrin Karsay, Fabian Scheck, Sandra Daubeck und Jasmin Dolati. Die Veranstaltung der Reihe am Puls fand als Kooperation zwischen dem österreichischen Wissenschaftsfonds FWF und dem ORF Radio Wien statt. Das war die letzte Folge vor unserer Sommerpause im August. Die nächste Staffel startet dann im September. Wir freuen uns darauf, wenn ihr dann wieder dabei seid. Weitere Geschichten aus der Forschung und Folgen unseres Podcasts findet ihr auf silog.fwf.ac.at. Den Link dazu